Hallo zusammen, ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserem Oster-Christus-Treff im Jahr 2021. In Dornstetten, schade, dass wir uns heute nicht sehen können, aber es ist doch online möglich. Ja, wir stehen jetzt vor einem neuen Jahr und das neue Jahr ist wie ein Buch, das noch ganz leer ist. Die Seiten sind noch nicht beschrieben, aber ich bin mal gespannt, was Gott in diesem Jahr mit uns vorhat und wie er in jedes Buch von euch auch was reinschreiben wird. Wir haben ja jetzt immer noch Corona und es ist eine große Herausforderung. Die Kinder sind immer noch daheim. Unsere Freizeitangebote können immer noch nicht stattfinden. Ja, das öffentliche Leben, das erliegt fast immer noch. Aber wie genial ist einfach, dass Jesus, dass wir ihm begegnen dürfen, trotz Corona. Wir brauchen keinen Mundschutz tragen, kein Hygienekonzept. Wir dürfen uns mit Jesus treffen, egal ob nach 20 Uhr. Er will uns einfach nahe sein, auch in dieser besonderen Zeit. Und ist einfach super genial. Ich möchte euch jetzt noch den Sebastian Mutz vorstellen. Er ist Heimleiter in der Villa Sonnenheim in Freudenstadt. Und er wird uns auch heute die Predigt halten im Christustreff. Und ich bin gespannt, was der Sebastian Mutz uns zu dem Thema vom barmherzigen Samariter zu sagen hat. Lieber Vater im Himmel, ich möchte jetzt danke für diesen Sonntag. Ich möchte dir einfach danke für das geniale Wetter, das du uns jetzt schon die letzten paar Wochen geschenkt hast, für den vielen Schnee und den Sonnenschein. Ich möchte einfach danke, dass wir deine Natur so toll draußen erleben dürfen. Und habe jetzt einfach auch Dank, dass Christustreff online möglich ist. Danke, Herr Jesus, dass du uns begegnen willst durch Jesus Christus, deinem Sohn. Ich danke dir, dass du in die Herzen von uns Menschen siehst und dass du durch dein Wort zu uns reden willst. Ich möchte dich doch einfach bitten, Herr Jesus, dass dein Wort heute auf fruchtbarer Boden fällt, dass das, was wir heute Abend hören, ja, dass wir das einfach auch nicht vergessen, dass das in unserem Herz bleibt und dass wir das auch in unserem Alltag mitnehmen und auch versuchen umzusetzen. Hab du einfach Dank, dass du, ja, dass du bei uns sein willst und dass du uns diesen Abend auch segnen willst. Danke, dass wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zusammenkommen dürfen, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Amen.
Mein Smartphone klingelt. Ich schaue aufs Display und ich merke schon, oh weh, schon wieder. Soll ich rangehen oder klingeln lassen? Es ist irgendwie gerade auch wirklich ungünstig. Es ist mein Bekannter, mit dem ich schon seit ein paar Jahren Kontakt habe. Psychisch krank, Hartz-IV-Empfänger, wahrscheinlich alkoholabhängig, drogenabhängig sowieso. In Reha, dann wieder abgebrochen, jetzt wohnhaft in einem kleinen Kellerraum, in einem kleinen Dorf. Und der hat niemanden, der sich um ihn kümmert. Oder will niemanden, der sich um ihn kümmert. Zu mir pflegt er immer wieder Kontakt. Und mein Leben ist doch sowieso schon so voll. Als ich noch in seiner Nähe gewohnt habe, da habe ich das schon ein bisschen als meine Aufgabe gesehen, nach ihm zu schauen, für ihn da zu sein, zu gucken, wie es ihm geht. Aber jetzt ist unsere Lebensreise weitergegangen und wir sind nicht mehr so nah beieinander. Aber der hat niemanden und ich habe so vieles andere. Und immer wieder ruft er an oder schreibt mir eine WhatsApp. Und immer wieder stehe ich in dieser Spannung. Rangehen oder nicht, Nähe oder Distanz, wie viel Zeit nehme ich mir, lasse ich mich unterbrechen. Obwohl ich meine Aufgaben und meinen Sinn zurzeit in ganz anderen Bereichen sehe. Und manchmal gehe ich ran und manchmal auch nicht. Und die Jahreslosung für 2021 heißt: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie wird es dann konkret? Barmherzigkeit muss ja irgendwie praktisch werden. Aber ich kann auch nicht jedem helfen, oder? Mit anderen Worten, wer ist denn mein Nächster, dem ich helfen soll, kann, muss? Und umgekehrt, wer ist es nicht? Darf ich diese Frage überhaupt stellen? Die Melli, die wird gleich den Bibeltext lesen, in den wir heute eintauchen wollen. Und ich finde, der könnte einerseits nicht passender zur Jahreslosung sein und gleichzeitig ist er so bekannt, dass man vielleicht zunächst mal gar nichts mehr Neues entdecken kann oder will, weil er eben so bekannt ist. Aber ich finde, bei genauem Hinsehen wird dieser Text, gerade was Barmherzigkeit betrifft, ganz neu lebendig. Wir hören die Melli, die uns liest aus Lukas 10, 25 bis 35.
Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete, du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tue das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Weglagerern überfallen. Sie plünderten ihn aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester desselben Wegs herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt es sich mit dem Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat dem, der den Weglagerern in die Hände fiel, als Mitmenschen gehandelt? Er antwortete, der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann gehe und mache es ebenso.
Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Es geht hier um einen Menschen. Im Text hieß es, ein Mann. Und das ist vermutlich auch die Person, die gedacht wurde, als die jüdischen Hörer von Jesus dieses Gleichnis hören. Die denken an Mann, aber Jesus erzählt von einem Menschen. So heißt es wörtlich. Es geht um einen Menschen. Es gibt keine Kategorien, in die er diesen Menschen einordnet. Keine Herkunft, kein Geschlecht, kein Status, kein Beruf, kein soziales Milieu. Er lässt sich in keine Schublade stecken. Es gibt nichts, womit Jesus diesen einen Menschen näher beschreibt. Und ich glaube, das macht er ganz bewusst. Und das ist bedeutsam. Es geht um einen Menschen. Dieser Mensch ist Adam. Einfach Mensch. Es könnte jeder von damals sein. Es könnte jeder von heute sein. Ein Mensch. Unterwegs auf seiner Lebensreise. Wie so viele andere auch. Von Jerusalem nach Jericho. Und da haben wir schon das Problem. Das Problem ist der Weg. Der ist sehr einsam und sehr gefährlich. Man muss sich vorstellen, direkt hinter dem Ölberg bei Jerusalem beginnt dieser einsame Trampelpfad. Direkt hinter dem Ölberg bei Jerusalem beginnt die Wüste. Und dieser Weg führt 27 Kilometer bergab Richtung Osten durch die Wüste nach Jericho. 27 Kilometer Steinwüste. Völlig unbewohnt, circa 1000 Meter Höhenunterschied, tagsüber glühend heiß und nachts klirrend kalt. Und es gibt viele Höhlen, in denen Wegelagerer leben. Menschen, die privat insolvent gegangen sind und jetzt irgendwie überleben müssen. Viele aus der sozialen Unterschicht, verelendet, überschuldet, weit unterhalb der Armutsgrenze, und die müssen sich jetzt mit Räuberei und Wegelagerei durchschlagen. Und hier in der Wüste sind sie einigermaßen sicher vor Römern und Gläubigern. Und wenn da an diesem Weg dann immer mal wieder jemand vorbeikommt, mit Kleidung und Proviant und Geld, dann kommt der gerade recht. Also, für die Hörer war klar, wenn hier einer entlang geht, dann nur deshalb, weil es nicht anders geht. Weil wenn dir hier was passiert, dann hast du verloren. Dann besteht akute Lebensgefahr, denn du bist total auf Hilfe angewiesen. Es sieht dich keiner, wenn dir was passiert. Und es sieht dich keiner, wenn dir nicht geholfen wird. Umgekehrt, es sieht dich auch keiner, wenn du nicht hilfst. Schon der Einstieg in diesen Weg hat einen ganz gruseligen Namen. Man nennt ihn die Blutsteige, weil genau da schon die Überfälle beginnen. Ein Mensch, er geht diesen gefährlichen Weg. Und dieser Mensch, den wir nicht kategorisieren können, der einfach ein Mensch ist, der wird Opfer von einem Gewaltverbrechen. Jesus erzählt ganz kurz und knapp, ganz undramatisch, was passiert. Dieser Mensch wird überfallen, er wird ausgezogen, er wird zusammengeschlagen, er wird verlassen und er wird liegen gelassen. Und es ist total spannend, worauf Jesus den Fokus legt. Die Räuber tauchen in dem Gleichnis nur ganz kurz auf. Und Jesus hätte ja eigentlich auch von den Räubern erzählen können. Er hätte erzählen können, was die Räuber erbeuten. Er hätte erzählen können, ob die Waffen hatten, woher die kamen, wohin sie gingen, wie viel es waren. Interessiert Jesus alles gar nicht. Jesus interessiert sich für diesen einen Menschen. Was mit diesem Menschen passiert, das interessiert ihn. Also genau genommen erzählt Jesus nicht die Geschichte von einem Raubüberfall, sondern er erzählt von der Misshandlung eines Menschen. Von der Misshandlung von Adam. Von der Ausbeutung eines Menschen, der von Gott geschaffen ist. Er erzählt von einem wertvollen Menschen, der gedemütigt und entwürdigt wird. Ausgezogen wird, bloßgestellt wird. Er erzählt von einem Gemeinschaftswesen, das verlassen wird, alleingelassen mit seinen Verletzungen, seinem Schmerz, seiner Demütigung, seiner Nacktheit. Halbtot, damit beschreibt er diesen Menschen. Und dieses Wort halbtot ist ein Wort, das nur an dieser einen Stelle in der Bibel vorkommt. Sonst kommt dieses Wort nirgendwo vor. So beschreibt ihn Jesus. Also dieser Mensch ist wirklich fertig. Da geht es nicht um ein bisschen Sozialschmarotzerei oder auch um die Unterschicht, oder es geht nicht um Geldknappheit, es geht nicht um eine zerbrochene Beziehung, sondern hier geht es um Leben und Tod. Halbtot auf einem einsamen Weg in der Wüste. Wenn dem keiner hilft, dann stirbt er. Jesus erzählt von einem Menschen, der eine Würde hat, der einen Wert hat. Und wir merken, trotz der knappen Beschreibung von dem, was hier passiert, spürt man, dass Jesus ein tiefes Interesse an diesem Menschen hat, an Adam. Das könnte jeder von damals sein und es könnte jeder von heute sein. Du kannst zur falschen Zeit am falschen Ort sein und dein Leben nimmt eine dramatische Wendung. Da gibt es heute alte Menschen im Seniorenheim, die wegen Corona nicht besucht werden dürfen, die vereinsamen, die depressiv werden. Und da gibt es Menschen in Krankenhäusern, die einsam operiert werden und wenn es schief geht, einsam sterben, weil alle Abstand halten müssen. Und da gibt es Menschen, die nichts dafür können, dass sie nicht in der westlichen Welt geboren wurden und jeden Tag vom Hungertod oder vom Verdursten bedroht sind. Und es gibt Menschen, die am Nachmittag wie jeden Tag durch den Wald joggen und nicht mehr zurückkommen. Und es gibt Kinder, die von Erwachsenen ausgebeutet und misshandelt werden und missbraucht werden. Für den Erhalt der Wirtschaft, für das Erleben von Lustgefühlen und für das Ausüben von Macht. Und niemand sieht ihre Verletzungen und niemand hört ihr Weinen. Und die Liste, die lässt sich fortführen. Jesus erzählt hier von einem Menschen, einfach von Adam. Und das kann jeder sein. Aber es gibt Hoffnung. Denn dieser Mensch ist nicht allein auf dieser Welt und er ist auch nicht allein auf diesem Weg. Es kommen zwei andere, nacheinander. Jeweils auch von der Gattung Mensch. Und interessanterweise bleibt Jesus hier nicht allgemein. Er erzählt nicht einfach von einem anderen Menschen, der auf dem Weg vorbeikommt, sondern er klassifiziert diese zwei Menschen, die vorbeikommen. Und zwar über ihren Beruf. Und auch das ist bedeutsam. Auch das ist sicherlich kein Zufall. Erst erzählt er von einem Priester, der vorbeikommt. Dann kommt ein Levit. Einer von der oberen Gesellschaftsschicht und einer, der sicher nicht weit drunter ist. Tempelpersonal, Hauptamtliche, Profi-Christen. Durch ihre Kleidung erkennt man sie schon von Weitem. Und es ist völlig klar, die gehören ganz nah zu Gott. Und es ist auch klar, wenn jemand helfen wird, dann die beiden. Denn das gehört im Tiefsten zu ihrem Glauben dazu, dass man dem Hilfsbedürftigen hilft. Und es ist interessant, es ist zweimal fast haargenau der gleiche Satzbau. Sie sehen einen Menschen am Boden liegen. Sie sehen ihn. Sie nehmen die Not wahr. Und sie wissen, was eigentlich zu tun ist. Und gehen vorbei. Machen einen Bogen um ihn. Und es gibt sicherlich viele Gründe, die eine Rolle gespielt haben, aber wir erfahren sie nicht wirklich. Es bleibt manches Spekulation. Manches ist wahrscheinlicher als das andere. Und man könnte fragen, war es Angst? Kann gut sein. Ich meine, der Mensch liegt da und es ist völlig klar, dass hier ein Gewaltverbrechen geschehen ist. Weiß ich, wie weit die Räuber weg sind? Vielleicht warten die noch direkt um die Ecke und vielleicht bin ich das nächste Opfer, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und helfe. War es die Sehnsucht nach zu Hause? Kann gut sein. In Jericho, da lebten damals viele Priester und Leviten, die einmal im Jahr nach Jerusalem gegangen sind und dort im Tempel ihren Jahresdienst gemacht hatten. Und wahrscheinlich hatten diese beiden diesen Dienst jetzt rum und es war endlich Feierabend. Und nach so einer anstrengenden Woche haben sie sich halt ihr Feierabendbier auch redlich verdient. Und niemand kann es ihnen verdenken zu sagen, hey, ich will jetzt einfach nur noch nach Hause. Ich will meine Beine hochlegen und ich will nichts mehr wissen. War es das religiöse System? Kann sehr gut sein. Als Tempelpersonal, da würden sie sich verunreinigen, wenn sie einen Toten berühren. Weiß ich, ob der überhaupt noch lebt? Und wenn ich den dann berühre und dem helfe, dann werde ich unrein und dann muss ich tagelange Reinigungsrituale vollziehen. Das ist so ein Riesenaufwand, bis dann alles wieder normal ist. Also das ist mir jetzt echt so anstrengend. Obwohl mir klar ist, dass es die oberste Pflicht ist, zu helfen. Aber sorry, also ist mir einfach zu anstrengend jetzt. Priester und Levit. Über ihren Beruf, der mit ihrem Glauben zusammenhängt, werden sie von Jesus klassifiziert. Und das tut weh. Das tut weh. Sie sind die Auserwählten. Sie sind die, die Gott besonders nahe stehen oder die sich Gott besonders nahe fühlen. Sie sind die, die besonders fromm sind und die anderen Menschen eine Verbindung zu Gott ermöglichen wollen. Das ist ihr Beruf, das ist ihre Leidenschaft. Dafür sind sie da. Sie sind die, die den Glauben von klein auf mit der Muttermilch aufgesogen haben. Die waren schon immer drin. Die haben schon immer dazugehört. Die sind so tief religiös geprägt. Und es scheint so, als hängt die unterlassene Hilfeleistung genau damit zusammen. Ihr System, in dem sie aufgewachsen sind, das wird zu ihrem Gefängnis. Manchmal wird dieses System, in dem man aufwächst und sozialisiert wird, zum Gefängnis. Und es macht blind für die Dinge, die außerhalb dieses Systems passieren. Und die Gefahr steigt, dass man dann kalt und unbarmherzig gegenüber anderen wird. Gegenüber anderen wird, die nicht in dieses System passen oder die nicht in diesem System drin sind. Und das nicht mal bewusst. Es geht hier nicht um eine böse Absicht. Die machen das nicht bewusst, aber man wird so geprägt. Und man hinterfragt nicht mehr. Und dann ist es so schwer, dagegen anzukämpfen. Und so kann die tiefste Frömmigkeit eiskalt werden. Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Andacht in einem Jugendkreis gehalten mit dem Thema, was passiert eigentlich mit Menschen, die nicht glauben? Und ich wollte da in ein Gespräch einsteigen und da war die Antwort war völlig klar. Ja klar, die kommen in die Hölle. Völlig klar. Mir geht's jetzt nicht um diese Diskussion, aber ich bin ganz arg erschrocken, weil ich gemerkt habe, wie kalt da einfach was rausgehauen wird, ein Satz rausgehauen wird, den man von Grund auf schon auswendig kann und gelernt hat, ohne zu fühlen und zu spüren, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe mich innerlich gefragt, bist du dir bewusst, was du eigentlich da sagst? Weißt du, was das bedeutet und kannst du das überhaupt beurteilen? Aber da wird dann einfach, weil man es so gelernt hat, weil man in diesem System aufgewachsen ist, eine Antwort auf eine Frage rausgehauen, ohne drüber nachzudenken, was das mit anderen Menschen macht und was ich da eigentlich sage. Die beiden, die sind gefangen in ihrem System, sodass sie die Not zwar sehen, aber nicht mehr spüren und nicht ins Handeln kommen. Und sie können nichts dafür, dass sie so geprägt wurden. Dafür können sie gar nichts. Und trotzdem ist es ihre Entscheidung, mit welchen Themen sie sich befassen und ob sie auch fremde und herausfordernde Gedanken an sich heranlassen und sich damit befassen und sich damit auseinandersetzen. Oder ob sie sagen, das kenne ich nicht, will ich nicht, ist nicht auf meinem Stall, damit will ich nichts zu tun haben. Und es ist auch ihre Entscheidung, wie sie mit dem umgehen, der vor ihnen am Boden liegt. Sie sehen einen Menschen, Adam, halbtot und gehen vorbei. Und jetzt warten alle Hörer gespannt auf die dritte Person. Denn die dritte Person, die muss die Lösung bringen. Das gehört zu einer guten Geschichte dazu. Eine gute Geschichte damals, die handelte meist von drei aktiven Personen. Und es ist klar, jetzt kommt derjenige, der die Lösung bringt. Und wieder werden alle überrascht. Denn es kommt keiner, der zur Normalschicht der jüdischen Bevölkerung gehört. Und das ist eigentlich schade, weil wenn jetzt einen Normalo vorbeigekommen wäre, dann könnte dieses Gleichnis so eine richtig schöne Kritik an der oberen Gesellschaftsschicht sein. An der frommen Elite, an den Priestern und Leviten, die wurden teilweise eh vom Fußvolk kritisch beäugt. Dann könnte man denen so richtig schön einen reinwirken. Aber das kommt nicht. Stattdessen kommt ein Samaritaner. Auch ein Mensch. Aber er wird auch klassifiziert. Wie der Priester und der Levit. Nur, dass es nicht um seinen Beruf geht, sondern um seine Herkunft. Ein Samaritaner, der gehört eigentlich nicht in diese Geschichte. Der gehört eigentlich überhaupt nicht hierher. Denn die machen ihr eigenes Ding. Die sind so eine eigene Religionsgemeinschaft. Das sind Ex-Israeliten, die haben sich nach dem Untergang des Nordreiches Israel mit anderen Völkern vermischt. Mit Ungläubigen, die haben zwar die gleichen heiligen Schriften wie die richtigen Juden, aber die sehen manche Dinge anders. Die haben zum Beispiel ihren eigenen Tempel und die gehen nicht nach Jerusalem zum Beten. Ob die so richtig fromm sind, die können nicht so richtig gläubig sein eigentlich. Bei denen muss man aufpassen. Und manche Juden und Samaritaner sind tatsächlich richtig verfeindet und bei anderen ist es eher so ein kritisches Beäugen. Und dieser Samaritaner, der sieht den Verletzten. Der Anfang vom Satz ist genau gleich. Er kommt vorbei und er sieht. Und er nimmt wahr. Aber dann wird alles anders. Bisher hat Jesus recht kurz und knapp die Fakten geschildert. Aber ab jetzt, ab dieser Stelle, wird er richtig weitschweifend und begeistert und beschreibt ganz detailreich, was hier passiert. Er sieht. Und statt vorbeizugehen, geht er hin. Er sieht hin und er geht hin. Er verschließt die Augen nicht vor dem Leid, was hier passiert ist. Und er hält es aus. Und dann, so beschreibt Jesus, hatte er Erbarmen. Und wörtlich heißt es, es dreht ihm die Eingeweide rum. Das macht was mit dem. Er spürt was ganz tief in sich drin. Dieses, was er sieht, das drückt sich in der körperlichen Reaktion von ihm aus. Es macht ihm was aus. Erbarmen. Hat er. Und Erbarmen kommt von Därmen. Es därmt ihn. Da steckt das Wort Darm drin. Also die Innereien, der Bauch, da sitzen die Gefühle. Man könnte sagen, das schlägt ihm auf die Eingeweide, was er da sieht. Der lässt es an sich ran. Er sieht nicht die kulturellen oder sozialen oder religiösen oder theologischen Differenzen, sondern er sieht das, was es ist. Er sieht einen Menschen. Er sieht Adam, halbtot. Und es dreht ihm die Eingeweide rum. Und die gleiche Gefühlsbeschreibung verwendet Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Vater, als der den Sohn kommen sieht. Und Jesus selbst fühlt so, als er auf dem Berg steht und auf Jerusalem blickt und die Stadt mit ihren verletzten und zerstörten und verlorenen Menschen sieht. Und er fühlt selber so, als er dem Aussätzigen begegnet und ihn berührt. Es dreht ihm die Eingeweide rum. Und das sind die Gefühle, die Gott hat, wenn er einen Menschen sieht, wenn er Adam sieht, wenn er uns sieht. Der Samaritaner lässt sich tief berühren vom Schicksal eines Menschen. Und das wiederum führt ihn dazu, dass er selbst berührt, dass er zu dem Misshandelten hingeht und ihn berührt und dass er für sich selbst ein Risiko eingeht, denn der Weg ist immer noch gefährlich. Er weiß nicht, ob die Räuber hinter der nächsten Ecke noch lauern. Hier wird die Nächstenliebe tief, weil er ein Risiko für sich selber eingeht. Aber er geht hin zu diesem Menschen und gießt Öl zum Lindern und Wein zum Desinfizieren auf die Wunden. Und er setzt ihn auf sein Reittier und geht selber zu Fuß. Er lässt sich unterbrechen auf seiner Reise, obwohl er selber Ziele verfolgt. Er nimmt sich Zeit und übernimmt Verantwortung für das, was jetzt dran ist. Aber eben nicht nur für den Moment, in dem er bei ihm ist, sondern es geht ja weiter. Er nimmt Verantwortung wahr auch darüber hinaus, wenn er weg ist. Kurzerhand delegiert er dann die Hilfe an den Wirt, ja, bei dem er dann, zu dem er den Verletzten bringt, weil er am nächsten Tag weitergehen will. Er delegiert die Hilfe an den Wirt, der ein Gasthaus hat. Also, so ein Gasthaus ist keins, wie wir es kennen, in das wir gerne gehen und dann einen Zwiebelrostbraten mit Spätzle essen oder sowas. So ein Gasthaus ist ungefähr das Gleiche, was wir sehen, wenn wir nachts um 12:30 auf der Reeperbahn in Hamburg unterwegs sind. Das ist ein Gasthaus an dieser Stelle, auf diesem Weg vor Jericho. Dieses Wirtshaus, dieses Gasthaus ist ein Sündenpfuhl. Da wird geprügelt und gespielt und gesoffen und gegafft und Frauen bieten ihre Dienste an und man guckt denen hinterher und erst recht nimmt sich keiner hier ein Zimmer. Da geht man als anständiger Mensch nicht rein. Aber dem ist es egal. Dem Samaritaner ist es egal. Es ist Hilfe und Rettung notwendig und er handelt. Und er lässt es sich was kosten. Zeit und Geld und Energie und vielleicht auch seinen Ruf. Und gleichzeitig gibt dieser Samaritaner sich selbst und seine Bedürfnisse nicht auf. Er bringt sich nicht um vor Nächstenliebe. Er hilft und er tut das, was notwendig ist. Und er geht ein Risiko ein, ja. Und dann geht er weiter auf seinem Weg und verfolgt seine eigenen Ziele weiter. Bäm, könnte man sagen. Damit haben sie nicht gerechnet, die Hörer. Die Hilfe kommt aus einer Ecke, die mir stinkt, die mir unsympathisch ist. Die Hilfe kommt aus einer Ecke, nicht nur mit der ich nicht gerechnet habe, sondern die mich ärgert, die mich provoziert. Das ist krass. Und dann, als ob das nicht genug wäre, geht Jesus noch auf die Frage des Schriftgelehrten, des Theologen ein. Und diese Frage lautete ja, wer ist denn nun mein Mitmensch? Wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt jetzt aber nicht, wer war denn nun der Nächste für den Priester oder den Levit oder den Samariter? Sondern er fragt, wer war denn der Nächste für den Misshandelten? Wer hat an dem Misshandelten als Nächster gehandelt? Er dreht die Frage um. Es geht nicht darum, wer mein Nächster ist, mein Hilfsobjekt, dem ich meine Hilfe anbieten kann, sondern es geht darum, dass der Nächste der Handelnde ist, der, der nahe kommt. Der, der hilft, der hinsieht und hingeht. Und es ist eine andere Haltung, die hier zum Ausdruck kommt. Es ist eine Haltung der Barmherzigkeit und eine Haltung, die zum Handeln drängt. Es geht darum zu handeln, wo es nötig ist. Egal, wen ich vor mir habe, ich kann mir den nicht aussuchen. Die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich der Nächste? Es gibt hier keine Grenzen mehr. Es gibt keine Grenzen nach Herkunft, nach Geschlecht oder Status, keine Grenzen nach politischen oder religiösen Ansichten. Und das ist das, was Gott tut und was Jesus verkündet. Es geht darum, sich den Menschen zuzuwenden, einfach weil sie Menschen sind, weil sie Adam sind. Das ist die Botschaft von Jesus. Und das ist das, was Gott in Jesus getan hat. Er ist zu uns gekommen, uns nahe gekommen, uns zum Nächsten geworden. Da kommen wir her von Weihnachten. Seine Botschaft ist, das Reich Gottes ist im Anmarsch, im Aufbruch. Und dieses Reich sprengt unsere Grenzen, sprengt unsere Kategorien, in die wir das Leben einordnen und in denen wir es uns bequem gemacht haben. Es sprengt unsere Prägungen und es fordert uns heraus, unsere Grenzen zu überwinden. Und dieses Reich ist die Zukunft. Die Haltung des Samaritaners ist die Zukunft, weil darin zeigt sich das Reich Gottes, die Zukunft der Welt, die Jesus verkündet, die er lebt und für die er stirbt und aufersteht. Barmherzigkeit leben und lieben und sich berühren lassen und sich und selbst berühren. Dem Menschen zum Nächsten werden und Gott von Herzen zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Hat der Schriftgelehrte das verstanden? Er sagt es zumindest. Und Jesus sagt, dann geh hin und mach's ebenso. Wenn jetzt mein Smartphone das nächste Mal klingelt und mein Bekannter anruft, wie werde ich reagieren? Lass ich mich von der Zukunft Gottes herausfordern? Werde ich für ihn zum Nächsten? Oder werde vielleicht sogar ich ihn anrufen und frage von mir aus nach? Die Frage bleibt offen, genauso wie die Reaktion des Schriftgelehrten. Und sie geht mit mir und vielleicht auch mit dir in die kommende Zeit. Amen.
Ja, und Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir in deinem Wort lesen können, dass wir mit deinem Wort beten können und dass du uns immer wieder in deinem Wort begegnest. Wir haben auch heute wieder gelesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Herr, du siehst immer, wie wir in vielen Punkten da immer wieder versagen, wie wir es gar nicht schaffen, so zu sein, wie du uns haben willst. Aber wir danken dir auch für das Wort, was du uns für dieses Jahr gegeben hast in der Losung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Danke, dass wir einen barmherzigen Vater im Himmel haben, zu dem wir kommen können jederzeit, mit dem wir reden können, dem wir das sagen können, was wir sonst keinem Menschen sagen können, und dass du uns verstehst. Der barmherzige Vater, der arm wurde, das Herz wurde arm von dir, weil du uns durch deinen Sohn reich machen wolltest. Und danke, dass wir zu dir kommen können und dass du uns so nimmst, wie wir sind. Und Herr, wir möchten auch die Menschen, denen du uns vor die Füße legst, möchten wir auch begegnen und helfen, Herr. Und du zeigst uns, was für uns dran ist, für unser persönliches Leben, für wen wir barmherzig sein können. Ja, wir bringen dir jetzt auch alle Menschen, die allein sind, die einsam sind. Du kannst ihnen Gemeinschaft schenken durch dich, aber auch durch Menschen um sie herum. Und lass uns auch die Augen nicht verschließen und vorübergehen an diesen Menschen und dass wir ihnen Hilfe sein können. Und danke, Herr, dass du uns auch immer wieder hilfst und aufhilfst, dass wir unseren Weg gehen können. Und dass wir ein lebendiges Wort haben, in dem wir immer wieder lesen können, Herr, und wo du uns auch aufhilfst. Geh du mit uns in diese neue Woche, Herr. Und wir danken dir, dass wir in dir geborgen sind und mit dieser Geborgenheit auch durch diese schwierige Zeit gehen können, weil wir wissen, du bist da, jederzeit für uns, Herr. Hab du Dank dafür. Amen.
So, wir kommen jetzt schon zum Abschluss von unserem Christustreff. Ich habe noch ein paar Abkündigungen. Ich möchte recht herzlich einladen zum Bibelgebetskreis, der am Donnerstag wieder stattfindet, zu den zwei Uhrzeiten, die schon bekannt sind. Und dann möchte ich auch einladen für einen Sonntag in der Woche für die Gemeinschaftsstunde, die voraussichtlich stattfindet. Dann der nächste Christustreff online, der wird am 7.2.2021 hier wieder stattfinden. Dann möchte ich dem Sebastian Mutz recht herzlich danken, der uns heute die Predigt gehalten hat, für die wertvolle Predigt und für das, was er uns einfach auch heute Abend mitgegeben hat für die nächste Zeit.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Dann wünsche ich euch einfach eine gute Zeit, mit der Gewissheit, dass wir von Gott geführt und getragen sind und dass er einfach weiß, ja, wie es jedem von uns geht und dass er einfach für uns sorgen will, auch in der nächsten Woche. Tschüss, macht's gut!